Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Dr. Robert Peschke, Geschäftsführer des Fahrradhändlers Little John Bikes aus Dresden.
Eine Krise ist die beste Unternehmensberatung, die es gibt. Du stellst dich und alles einfach so lange in Frage, bis du das Modell hast, das funktioniert. Und das ist geil. Daran, an diesem Spruch, motiviere ich mich in vielen Situationen. Wir zeichnen uns natürlich durch unsere Nähe zum Kunden aus. Wir haben mittelgroße Flächen bis 1000 Quadratmeter. Und dadurch sind wir in Ostdeutschland mit unseren 57 Filialen in Ostdeutschland viel näher dran am Endkunden als jeder, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, als jeder andere Fahrradhändler in Ostdeutschland. Setzt sich aufs Fahrrad, macht eine Probefahrt draußen auf einem Feld oder auf einem Weg und versucht die Funktionalität und die Emotion des Produktes zu erleben während der konkreten Nutzung. Das hört sich jetzt irgendwie so sperrig an, geht raus und fährt einen Berg hoch und drückt zum ersten Mal auf Turbo, vorher ist er noch Bio-Fahrradfahrer gewesen, und erlebt, welchen Nutzen das Produkt hat. Das ist für mich Kundennutzen erfahren. Wir brauchen Frauen in der Führung von Little John Bikes, wir brauchen Frauen in der Beratung. Und ich will den Begriff weiterfassen, wir brauchen eine Diversität in unseren Teams, um in Zukunft die richtige Entscheidung zu treffen, um den richtigen Ton für Kundinnen und Kunden zu treffen. Und das ist eine Hauptaufgabe und ein Hauptthema, was bei mir liegt.
Wenn man die fast täglichen Updates auf dem WhatsApp-Profil von Robert verfolgt, dann wird schnell klar, was ihn antreibt. Disziplin bereits am frühen Morgen, Durchhaltevermögen, Passion für alles, was er macht und ein scharfer, kritischer Verstand, der nichts für selbstverständlich nimmt. Robert führt seit wenigen Jahren den Fahrradhändler Little John Bikes und trimmt ihn auf Wachstum. Aber kein Wachstum um jeden Preis. Die Expansion auf nunmehr 62 Stores erfolgt nach klaren Prinzipien in einer Art natürlichen Welle, um das Besondere seiner Dienstleistung zu gewährleisten. Der Erfolg von Little John Bikes beruht nicht nur auf einem starken Fokus auf E-Bikes mit einem klar kuratierten Sortiment, sondern vor allen Dingen auf einem klaren Serviceangebot. Dazu gehört, Kunden werden animiert und unkompliziert eine Probefahrt mit 3 bis 4 Fahrrädern zu machen, die zu ihnen passen. Nur wer fühlt, kauft gerne. Eine offene Werkstatt schafft Authentizität, dass man etwas von der Technik versteht und jedes Problem schnell vor Ort beheben kann. Und das Filialnetz ist so engmaschig, dass die Kunden schnell zum Service gelangen können. Das ist ein besonders wichtiger Faktor, wenn es um Diensträder geht. Wer will schon 100 Kilometer bis zu seinem nächsten Händler fahren? In dem stark zerklüfteten Markt von kleinen selbstständigen Fahrradhändlern hat sich Little John Bikes eine beachtliche Größe und Wahrnehmung gearbeitet und will diese konsequent in den nächsten Jahren ausbauen. Dazu ist natürlich wichtig, die richtigen Mitarbeiter zu haben, sie weiterzuentwickeln und zum richtigen Zeitpunkt loszulassen, um deren eigenverantwortliche Tätigkeit zu unterstützen. Robert erzählt in dem Podcast sehr klar und nachvollziehbar, wie er die dafür notwendige Managementkultur entwickelt hat und fördert. Also, lasst euch inspirieren, genau das Richtige beim Entspannen am Strand oder Pool, auf einer schönen Wandertour in der sächsischen Schweiz oder beim Biken an der Ostsee. Listen to us. So, ich sitze hier in Berlin in den Nebenräumen von Little John Bikes in Steglitz mit Dr. Robert Peschke. Der hat sich den Standort ausgewählt, weil die Nebenstraße Peschke-Straße heißt. Ne? Deshalb ist der schöne Standort hier. Mhm.
Ja, das war der Hauptgrund.
Das dachte ich mir. Ne? Ja. Aber das wird ja nicht einfach sein, noch mehr Locations zu finden, die so ähnlich heißen. Aber dazu kommen wir gleich. Nee, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das ganze Fahrradgeschäft und auch über deine Firma natürlich hier zu sprechen. Weil ich habe das ja auch verfolgt, wie das in den Corona-Zeiten geboomt hat und selber Fahrradfahrer. Und da bin ich sehr gespannt jetzt, mit dir mal so ein bisschen die Geschichte durchzugehen. Ne?
Ja, herzlich willkommen in Berlin, Wolfgang. Hier bei uns in unserer Filiale in Steglitz, tatsächlich direkt an der Peschke-Straße. Das ist allerdings ein Zufall. Freut mich, dass es geklappt hat mit dir.
Ja, sehr schön. Sag mal, Robert, bisschen was zu dir. Du hast ja mich so ein bisschen eingelesen. Du hast ja unglaublich viel schon in deinem Leben gemacht. Also damit, also will ich nicht sagen, dass du gesprungen bist, aber du hast dich ja unheimlich weitergebildet und auch gerade in dem Bereich Führung und Coaching von Menschen, ne?
Ja, das ist sicherlich ein Teil sozusagen, der mich das ganze Leben lang irgendwie begleitet. Vermutlich, weil ich immer an mir selber arbeiten wollte und irgendwann kriegt man mal die Erkenntnis, eh man an anderen rumdoktort, was ich ja auch zu Genüge tue, beschäftigt man sich mit sich selber. Das ist sicherlich ein Thema, was mich begleitet und ja, initial irgendwie sicherlich durch meine Ausbildung zum Offizier in der Bundeswehr irgendwie angetriggert wurde, zu sagen, Menschenführung, Mitarbeiterführung, Motivation, Coaching, Ausbildung, Vormachen, Nachmachen, Üben, Training, das sind Dinge, die mich interessieren.
Ja, ja. Das heißt, da sagst du schon ein Stichwort, du bist wahrscheinlich nach dem Ende der Schulausbildung dann zur Bundeswehr gegangen. Hast du da studiert eigentlich? Oder?
Ja, ich habe dort studiert, ich habe die Offiziersausbildung gemacht, habe dort bei der Bundeswehr studiert, bin dann aufgrund eines Augenleidens nach dem Studium etwas eher ausgeschieden, habe also nicht die 12 Jahre voll gemacht, was rückwirkend ein Glücksfall war, weil ich die Chance hatte, dann relativ schnell auch noch zu promovieren in München. Hatte da mit 25 Jahren ein ziemlich gutes Diplom und auch eine ziemlich gute Promotion in der Tasche und war dann ganz gut vorbereitet mit dem Offizierspatent und mit dem Abitur für das Leben im Kapitalismus. geboren bin ich ja in den sogenannten neuen Ländern und in den ersten 13 Jahren meines Lebens etwas anders sozialisiert worden. Dann kamen viele Wirren in der Wende, sodass ich das ganz große Glück hatte, noch in einem Alter zu sein, dort würde ich sagen, best of both zu erleben. Mhm. Und dann ging's los.
Ja, dann ging's los. Also hast du dir während deiner Bundeswehrzeit schon überlegt, was danach kommen wird?
Ja, wenn wir jetzt gemeinsam eine Legende stricken wollten, dann würde ich das natürlich genauso, jetzt beschreiben. Da ich versuche, relativ nah an der Realität mit dir zu bleiben, kann man das so nicht ausdrücken. Man muss sich vorstellen, dass es in den 90ern, da wo ich herkomme, am Rande von Polen, relativ wenige lokale Möglichkeiten gab, sich entweder als Akademiker, man hätte nach Dresden gehen können zu studieren, sich entweder als Akademiker irgendwie in den Arbeitsmarkt zu bewegen oder auch als Handwerker, das war damals schwierig. Es blieb also sozusagen relativ schnell nur noch übrig zu sagen, versuche auch aufgrund des finanziellen Backgrounds der Familie, versuche irgendwie im halböffentlichen Dienst eine Ausbildung, eine Weiterbildung, ein Studium und so weiter. Das war sozusagen der erste Schritt für mich nach dem Abitur, das zu machen. Ich glaube, dass damals ein sehr, sehr hoher Anteil an ostdeutschen Akademikern diesen Weg gegangen ist, zu sagen, ich versuche mir ein Studium zu ermöglichen, was irgendwie finanziert wird über eine öffentliche Dienststruktur. Von daher war das eher jetzt nicht eine Strategie, sondern eine notwendige Maßnahme oder eine operative Maßnahme. Und ähnlich war das natürlich dann mit Abschluss der Promotion, hochmotiviert, junger Akademiker, war zufälligerweise nochmal auf Jahrgangsbeste an der Uni. Ja, kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase war das trotzdem ziemlich ernüchternd. Man hatte damals mal das geflügelte Wort entwickelt, Generation Praktikum. Das war nicht so einfach, der Berufseinstieg. Damals lernte ich schon kennen, wie das ist, Kaltakquise zu betreiben. Nach 50 Bewerbungen ohne Response, trotz fantastischen Noten, bin ich einfach in die Kaltakquise gegangen, habe also dann an Haustüren geklopft und habe mir damals die allererste ganz kleine Einstiegsposition als Assistent des Geschäftsführers in einer Unternehmensberatung selber akquiriert.
Ja, also weil ich im Laufe unseres Gesprächs gerne nochmal so auf das ganze Thema Führung und auch Verhalten von Führungskräften und Menschen und so zurückkommen möchte. Aber das ist ja auch schon ein Zeichen, also man muss selbst tätig werden. Könntest du anderen jüngeren Menschen mit auf den Weg geben und trotz 50 Absagen nicht die Motivation verlieren, die 51. zu bearbeiten?
Also das, wenn das jemand interessieren würde, dann könnte ich das sicherlich weitergeben. Das ist jetzt im Moment nicht gerade sehr mainstreamig zu sagen, nimm dein Leben in die Hand, weil der Arbeitsmarkt hat sich verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Zum Glück hat sich die Gesellschaft verändert und zum Glück hat sich der Arbeitsmarkt für motivierte Akademiker und Akademikerinnen verändert. Also ich will überhaupt gar nicht jetzt mit meinen irgendwie reichlich 40, wie ich das immer sage, irgendwie die Jugend in irgendeine Art Ecke stellen. Ich kann nur über mich sprechen. Und wenn ich mein Leben nicht mit aller Gewalt in die Hand genommen hätte, dann wäre das schwierig gewesen. Ich habe ein Elternhaus gehabt, die sehr gut durch die Wirren der Wende gekommen sind. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater war Zeitungsredakteur, allerdings in einem Konzern. Für eine Konzernzeitung waren beide nie von Arbeitslosigkeit bedroht. Wir hatten null politischen Hintergrund. Es gab sozusagen relativ wenig Verwerfung in der Wende. Vielleicht sogar irgendwie dann eine Möglichkeit, kleines Vermögen sich irgendwie danach noch bescheiden zu erarbeiten. Trotzdem muss man sagen, war mein Elternhaus natürlich überfordert mit dem Systemwechsel, mich als pubertierenden Jugendlichen dort beratend mit Erfahrung zur Seite zu stehen. Mein Vater hat 91 was ziemlich Gutes zu mir gesagt. Herr Robert hat gesagt, die ersten 40 Jahre meines Lebens an Erfahrung kann ich jetzt streichen und ich kann dir nicht helfen.
Oh.
Ich kann dir, wenn du eine Bewerbung schreibst, Rechtschreibung und Grammatik, das kann ich. Das kann ich auch richtig gut, weil das hatte sich nicht verändert, zumindest kurzfristig nicht. Die Rechtschreibreform kam später. Auch dann war das für ihn eine Herausforderung. Aber wenn es darum geht, sich in einem marktwirtschaftlichen System zu orientieren, in einem Wettbewerbssystem zu orientieren, vielleicht sogar noch englischsprachig, da konnten mir meine Eltern nicht helfen. Die konnten mir Werte mitgeben. Und einer der Werte, die ich sicherlich mitbekommen habe, war durch mein Elternhaus und auch durch den Leistungssport, es gibt Ziele, die muss man sich setzen und dann muss man versuchen, so lange daran zu arbeiten, bis das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, muss man anders dran arbeiten. Und das würde ich behaupten, das ist ein Prinzip, was mich ziemlich gut beschreibt mit allen Verwerfungen, die auf diesem Weg passieren können.
Ja, genau. Na, manchmal öffnet das ja auch Türen, wenn man die Dinge selber machen muss und nicht die naheliegende Hilfe in Anspruch nehmen kann. Ne? Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ich habe das auch so erlebt. Also ich habe auch keine Guidelines von zu Hause bekommen, mach das oder jenes, sondern ich musste mir das auch alles selber erarbeiten, was ich machen wollte und wie ich das machen wollte. Fand ich gar nicht schlecht im Nachhinein.
Ja, ich habe das dann irgendwann mal auf den Punkt gebracht. Meine Eltern werden wahrscheinlich dann schmunzeln, indem ich ein geflügeltes Wort zu Hause entwickelt habe, aus meinem Mund heraus, bitte kein Coaching. Das bedeutet, selbst an den Stellen, wo meine Eltern versuchen wollten zu intervenieren, bei was auch immer, habe ich mir das dann sehr charmant auch verboten. Und zwar nicht aus einer Respektlosigkeit heraus, sondern weil der Erfahrungshorizont, den man eben bis 1990 sammeln konnte, in Bezug auf Werte, in Bezug auf Sozialisation sicherlich wertvoll ist, aber in Bezug auf Orientierung im Arbeitsmarkt, akademische Weiterbildung, Wettbewerbsfähigkeit, auch Durchsetzungsfähigkeit, bis hin vielleicht zu einer gesunden Aggression, das war nicht gewollt und ausgeprägt in der DDR. Die Systeme haben anders funktioniert. Das war nicht alles schlecht, aber es war eben anders. Und das musste man auch abgrenzend ab und zu dann doch mal ausdrücken, als dann, ich sag mal, Jungakademiker mit 25 Jahren, was ich gesagt habe, mit Promotion in der Tasche, musste ich mich dann auch manchmal noch mal abgrenzen und sagen, das ist eine ganz gute Idee, Fati, aber ich glaube, ich kriege das selber im Griff. Ich habe nämlich dann noch mal nach meinem ersten Ausflug dort als Assistent des Geschäftsführers mich entschieden, in die USA zu gehen, MBA zu machen. Es war mir einfach wichtig, ich sag mal, aus dem sorbischen Raum stammend noch mal ein bisschen über München hinaus Erfahrung zu sammeln. Das war mir wichtig, einen englischen Abschluss zu machen, den habe ich auch gemacht. Und als mein Vater dann irgendwie kam und gesagt, Mensch, willst du dein ganzes Leben nur an der Uni versauern?
Ja.
Weil in der Regel hatte man in der DDR mit 25 zwei Kindern und hatte seinen Uni-Abschluss in der Tasche, ist dann arbeiten gegangen und hat nie wieder einen Job gewechselt. Das war der Erfahrungshorizont meiner Eltern. Ich habe mir dann doch getraut, mit 25, 26 nochmal ein MBA zu machen, auf die Promotion obendrauf und dann auch noch im Ausland. Und damals, ich glaube, 50.000 Euro waren das schon investiert. Ja, das waren schon Euro. Das waren schon Euro, was irgendwie meine Eltern auch nicht richtig verstanden hatten, weil da hätte man ja schon ein Haus kaufen können und weiß ich.
Yeah.
Und da gab es dann manchmal die Intervention von mir, um mal in der Coaching-Sprache zu bleiben, zu sagen, kein Coaching bitte.
Yeah.
Und das hält sich bis heute. Und mittlerweile ist es so, dass mein Vater mir schmunzelt, schon entgegenkommt. Ich weiß ja, kein Coaching, aber trotzdem, und dann kommt trotzdem der Vortrag. Und das ist auch in Ordnung.
Na, das Coaching hast du dann ja übernommen später. Du hast ja auch sozusagen auch eine Firma aufgebaut, unter anderem, in der du auch Coaching aktiv angeboten hast, ne?
Ja, das ist bei mir fließend. Ich bin ja dann glücklicherweise nach meinem MBA-Studium, und da bin ich wirklich dankbar, zur Firma Aldi Süd gewechselt, habe ganz, ganz viel dort mitbekommen.
Was hast du da gemacht bei Aldi Süd?
Zum Schluss war ich als Prokurist verantwortlich für den Verkauf in einer Regionalgesellschaft, irgendwie 750 Millionen Umsatz und 1500 Mitarbeitern.
Und hast du als Bezirksleiter angefangen?
Als Trainee habe ich angefangen.
Ja.
Ja, Bezirksleiter hieß das bei Aldi Nord, Regionalverkaufsleiter beim Aldi Süd. Ich habe beim Aldi Süd angefangen, das ist mir auch persönlich wichtig, weil die beiden Organisationen sich sehr stark in der Kultur und auch im Businessmodell unterscheiden.
Ja, ich habe da ja auch gearbeitet bei Aldi Süd.
Ach, okay.
Es hieß damals noch Bezirksleiter.
Da hast du recht. Und das wurde dann mal umbenannt in Regionalverkaufsleiter. Habe dort einen unfassbar erfahrenen Vorgesetzten gehabt als Vertriebsleiter. Man kann sagen, ein alter Knochen, der Gerhard, aber religiös geprägt, sehr Werte geprägt. Mhm. Und der hat relativ viel kompensiert von dem vielleicht, was mein familiäres Umfeld nicht konnte. Mhm. Der hatte natürlich 40 Jahre Erfahrung in einem marktwirtschaftlichen System, in einem System wie Aldi Süd, was sicherlich, ich sag mal, durch eine klare Kommunikation, eine klare Kultur, klare Abläufe und ein klares Geschäftsmodell geprägt ist. Und der hat mir unheimlich geholfen, mich dort zu orientieren und mir vielleicht eine gewisse Wildheit, die mir immer noch immanent ist, hat er vielleicht so in eine Richtung geführt, dass diese Wildheit auch auszuhalten war in so einem, ich sag mal, straffen System.
Also du hast Leistungssport gemacht und bist da auch schon dem Fahrradsport verbunden geblieben, ne? Oder gewesen?
Ja, also ich war Bahnsprinter, konnte sozusagen irgendwie 3 Runden auf der Bahn fahren. Man darf das eben nicht verwechseln mit der Tour de France. Habe das auch zu einem mittelmäßigen Erfolg geführt, aber die Leistungsdichte in den 90ern im Bahnsprint war so dicht, dass es im Männer- und A-Kaderbereich, ich sag mal, irgendwie 5 bis 6 Personen gab, die alle unter die Top 10 in der Welt gefahren sind. An der Spitze war damals Jens Fiedler, ich glaube 2-mal Olympiasieger und 2-3-mal Weltmeister, Bill Hook, Ike Pokorny, Jens Fiedler. Es gab sozusagen dort eine Leistungsdichte, dass der Wechsel für mich nicht möglich war, in der Perspektive, ich sag mal, Weltmeisterschaften zu sehen und auch erfolgreich zu sehen oder vielleicht sogar Olympische Spiele. Vielleicht gab es auch noch ein paar Effekte daneben, die ersten Freundinnen und so, dann wird nochmal abgelenkt, dann trainiert man vielleicht nicht mehr ganz so fokussiert. Im Nachhinein gibt es da 2 Herzen in meiner Brust. Wenn ich das Mindset, was ich jetzt habe, gehabt hätte, wäre das überhaupt gar kein Problem, Weltmeister zu werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe es halt damals nicht gehabt. Auf der anderen Seite mache ich 3 Kreuze, dass ich nicht im Radsport geblieben bin, weil den Weg, den ich jetzt für mich menschlich, persönlich gegangen bin, der ist für mich viel, viel, viel erfolgreicher. Ich treffe sehr, sehr viele ehemalige, erfolgreiche Radsportler in der Branche. Die will ich jetzt nicht diffamieren, aber die haben grundsätzlich andere Vorstellungen vom Geschäftemachen, andere Vorstellungen von der Lebensführung, andere Vorstellungen in Bezug auf Wertekonzept. Andere akademischen Hintergrund, nämlich gar keinen, die meisten. Gibt natürlich Ausnahmen. Und das erzeugt so viel Verwerfung in unserer Branche, dass dort eben ganz viele ehemalige Radsportverliebte oder ehemalige halb erfolgreiche Radsportler sich tummeln, dass ich sage, ich habe einen Bezug zum Fahrrad, ich komme dort her, habe viele Wettkämpfe bestritten. Von DDR-Meisterschaften bis auch bundesdeutsche Meisterschaften, auch Medaillen gewonnen und auch Titel gewonnen und dann zum Glück die letzten 25 Jahre was anderes gemacht.
Naja, ich glaube trotzdem, Leistungssport zwingt einen ja zur Disziplin, Zielverfolgung, ne? Also weil und ständige Verbesserung, also das sind ja schon Werte, die man dann auch in seinem Berufsleben mitnehmen kann. Wie bist du zu Little John Bikes gekommen?
Als ich vom Aldi Süd weggegangen bin, war ich mehrere Jahre als Unternehmensberater tätig und habe im In- und Ausland Retail-Projekte gemacht. Mein Herzensprojekt ist auch bekannt, ist, dass ich über 10 Jahre einen Retail in Tunesien mit aufgebaut habe, von 0 bis jetzt auf 530 Filialen. Das wird ja jeden Tag mehr. Wir haben damals auf einem weißen Blatt Papier angefangen und gesagt, lass uns mal eine Kopie bauen von Aldi Süd. Bin eingeladen worden zum Casting mit einem Franzosen und mit einem ehemaligen Lidl-Geschäftsführer. Lidl Tschechien und Slowakei zusammen. Und wir haben das mit der Gründerfamilie vom Papier auf entwickelt. Das ist mein Lebenswerk. Mein Lebenswerk ist also nicht Little John Bikes. Auch ein tolles Lebenswerk, aber mein Lebenswerk ist eigentlich Aziza in Tunesien. Ich habe dann festgestellt, dass Montag wegfliegen und Donnerstag ankommen was so in der Regel mein Rhythmus war als Berater, langfristig nach der Geburt meines Sohnes nicht das Konzept ist, was ich möchte. Mhm. Man muss sagen, ich bin auch grundsätzlich nicht finanziell so stark motiviert. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und bin einfach total glücklich. Meine Familie hat genug Immobilien, die ich alle irgendwie auch mit Rasenmähen instand halten muss. Also ich bin nicht in dem Ziel, mir weiteres Vermögen anzuhäufen, sondern ich war in dem Ziel zu sagen, lass uns doch mal schauen, ob für dich, der noch nie in Ostdeutschland gearbeitet hat, die Möglichkeit besteht, in Dresden eine Arbeitsstelle zu finden. Mhm. Und das war eine starke Herausforderung. Ja, und dann ergab sich, dass ich Little John Becks kennenlernte, den ehemaligen Inhaber Steffen John. Das war eine sehr sonderbare Situation, weil ich Little John Becks irgendwie in Dresden nicht auf dem Schirm hatte. Also da gab es irgendwie eine Magenta-Fahne, die kannte ich, die wedelte da vor dem Fahrradladen, aber ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, dann habe ich den kennengelernt und habe festgestellt, wow, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so sympathisch ist. Also einfach ein dufter Typ und null Ahnung hat von Retail. Mhm. Weil der Steffen kam ursprünglich mal aus der Produktion, das war halt ein Fahrradmann. Mhm. Also eine hohe Kompetenz zum Produkt und auch ein unheimlich unternehmerisch starker Typ, Dinge aufbauen, aber ja nicht strukturiert zu Ende führen und schon gar nicht in eine Systematik überführen. Und jetzt kam ich natürlich ausgebildet vom Aldi Süd aus einer extrem starken Systematik, gepaart mit, ich kann auch ein bisschen Unternehmer spielen, weil ich als Berater mir natürlich meine Projekte selber akquiriert habe. Das war jetzt nicht so schwer, die Projekte zu akquirieren. Da hatte mir mal ein Artikel geholfen im Manager-Magazin, dass die Leute sich bei mir gemeldet haben. Aber trotzdem war ich unternehmerisch tätig. Und dann hatten wir, um das abzukürzen, einen mehrmonatigen Prozess, in dem wir uns immer mal wieder getroffen haben, wo ich gemerkt habe, ja, unheimlich sympathisch, gar keine Kohle. Aber Potenzial. Warum Potenzial? Weil es war zu erkennen, dass das Thema E-Bike ein Gamechanger ist oder wird. Mhm. Und dann haben wir so lange hin und her gemacht, bis ich gesagt habe, ich steige bei dir als Geschäftsführer mit ein. Ich mache das gegen eine Beteiligung mit ziemlich wenig Geld. Wir arbeiten gemeinsam an den Exit und es gibt eine Bedingung, du gehst raus aus der Firma und du arbeitest mich nicht ein. Das hätte ich nicht ausgehalten. Also Steffen und ich sind glaube ich, menschlich total fein miteinander und können darüber auch schmunzeln. Die Story ist auch bekannt, dass er mich dann irgendwann mal nach ein paar Tagen angerufen hat. Bist du überhaupt gekommen? Ja, ich war da.
Bist du überhaupt gekommen?
Und ich bin damals zu Little John Becks schon mit ganz vielen neuen Erlebnissen gekommen. Ich fühlte mich wie in der DDR-Schule, ein langer Gang, links und rechts die Türen zu. Ganz engagierte Kollegen und Kolleginnen, die aber vom Habitus, von der Kultur völlig anders waren, als ich das gewöhnt war. Mit dem Häkchen, dass auch 20 Jahre lang kein Ergebnis produziert wurde in der Unternehmung. Dass zum Teil wild im Frühjahr Lieferanten angerufen werden mussten, weil die 180 Tage waren um. Und trotzdem konnte man die Rechnung nicht bezahlen. Mhm. Aber wenn dann irgendwann der Frühling losging, dann kommen auch Umsätze und dann geht es ja wieder. Mhm. Also das war für mich ein lebensverändernder Moment, in diese Organisation einzutreten.
Und es gab damals nur ein Laden?
24.
Ah, es gab schon 24, okay.
Ja, gab es noch eine Besonderheit. Also John Becks 97 gegründet, hat zwischendurch ganz viel ausprobiert, war mal eine AG, dann war es ein Franchise-System. Mhm. Als ich gekommen bin, wurden irgendwie 27 GmbHs gerade wieder konsolidiert. Also das ehemalige Franchise-System wurde aufgelöst. Mein Kollege, der mich immer noch begleitet, unser CFO René Schramm, seit 23 Jahren bei Little John Becks, war über mehrere Jahre, muss man sagen, immer damit beschäftigt, Organisationsflitz-Ideen so wieder zu konsolidieren, dass man einigermaßen die Unternehmung so stabilisiert hat, dass sie Fortbestand hat, so will ich das mal ausdrücken. Mhm. Also mit ganz viel Unternehmertum und man muss sagen, mit unfassbar viel schlechter Beratung ist diese Unternehmung von einer Idee in die nächste geschlingert. Mit dem Ergebnis, das muss man sagen, dass dort eine Basis hingestellt wurde, die so gut war, dass man aus der Basis zusammen richtig was Gutes machen konnte. Ich bin ungeeignet, etwas von Null aufzubauen. Deswegen bin ich hoch dankbar, dass es diese Basis gab. Und deswegen ist es gar kein Blick zurück, der jetzt nur in zynischen Sprüchen ausarten soll. Es ist ein Blick zurück, dass ich total dankbar bin, dass es diese Basis gab und total dankbar bin, das war auch meine Abschiedsrede für den Steffen John, den Gründer, dass er erkannt hat, dass er in dieser Phase dann nicht mehr die optimale Besetzung war, um die Unternehmung auf ein anderes Level zu heben. Mhm. Es gibt ja auch in der Management-Theorie bekannt, unterschiedliche Phasen und Wachstumsphasen einer Unternehmung, und in unterschiedlichen Phasen braucht man unterschiedliche Manager-Typen. Ich bin völlig ungeeignet, ein Start-up zu führen. Ich habe das als Berater interimsweise eine Weile gemacht. Das war eine Qual für mich. Mit 4 Leuten gemeinsam am grünen Tisch, mit ganz viel Fremdkapital, aus dem Nichts was zu machen, das war für mich eine Qual. Ich kann das nicht, aber ich glaube, ich kann einigermaßen eine mittelständische Größe so weiterentwickeln und strukturieren, gemeinsam im Team, dass dort eine EBITDA-Marge entsteht, ein EBITDA entsteht, ein Exit entsteht und mittlerweile der größte Retailer in der Fahrradbranche entstanden ist. Und wenn ich sage gemeinsam, dann muss ich sagen, ist das mit meinem Kollegen gemeinsam, dem René Schramm, der eben die Finanzen bei uns macht, den Einkauf und die IT, und der macht das seit ganz langer Zeit. Wir haben also dort die Seele der Unternehmung nicht irgendwie komplett ausgetauscht, sondern wir haben die Seele behalten. Daneben ist mein Einkäufer Dennis Rühlke seit 22 Jahren in der Unternehmung mit unfassbar viel Fahrradkompetenz, Einkaufskompetenz, Marketingleiter 15 Jahre, IT-Leiter seit 15 Jahren. Wir haben also in den Top-Führungskräften führen. Aber das war ein ganz großer Wandel in der Unternehmung, dass wir eben ab 2017 etwas enger hingeguckt haben, wer hilft uns jetzt genau auf unserem Weg, was bringt derjenige ein, welchen Charakter und welchen Führungsstil hat diese Führungsperson, welches Commitment hat vielleicht auch der oder diejenige zu unseren Unternehmenszielen, zu unserer Kultur. Da haben wir einen relativ großen Change hinter uns, der sich natürlich nicht für alle unfassbar gut angefühlt hat.
Ja, ist klar. Veränderungen sind immer unbeliebt. Sag mal, der einmal ganz kurz, der Name Little John, kommt der, weil der Gründer John mit Nachnamen heißt, oder war das ein Fantasiename? Weil Little John klingt ja irgendwie so Robin Hood und für die Gerechtigkeit kämpfen, oder wie war denn der Zusammenhang?
Das wäre eine neue Legende. Es gibt mehrere Legenden, und ich erzähle mal die gängigste. Die gängigste Legende ist, dass von unserem ehemaligen Inhaber und Gründer Steffen John, der Vater, Geschäftsführer war bei Birria Bikes. Birria Bikes war mal ein Fahrradproduzent aus Neukirch in Lausitz, die für Versender, für Kataloge damals sehr günstige Fahrräder hergestellt haben. Und da gab es einen englischsprachigen Gesellschafter bei Birria Bikes, und der hat einfach Little John, ist der kleine Junge, oder der kleine John, und Big John war der Vater vom Steffen.
Alles klar.
Und so war der Little John geboren. Aus Little John wurde Little John. Ich glaube, die ist ziemlich plausibel, die hört sich auch richtig geil an, die Geschichte. Ne?
Ja, ja.
Und ich vermute, sie ist ziemlich nah an der Wahrheit. Weil ich kenne auch den Big John, den gibt's, und den Little John sowieso, den Steffen. Ja. Und das ist die Geschichte hinter dem Namen.
Okay.
Ob der Segen ist oder ein Fluch oder eine Bürde, da sind wir immer mal wieder in Diskussion.
Ja.
Das ist ein Thema, was ich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nochmal intensiv diskutieren werde. Im Moment ist es unser Name, im Moment ist es unsere Brand, die wir stark verändert haben in der Positionierung. Wir kommen nämlich klassischerweise aus der, ich sag jetzt mal, B-Warenverwertung. Das ist so die Seele der Unternehmung, mit einem harten Preis, discountlastig, Ware in den Markt drücken. Das haben wir sehr stark verändert, haben unsere Brand Communication aufgewertet, haben unser Warenportfolio aufgewertet, haben unsere Läden optisch extrem aufgewertet, machen viel größere Flächen und so weiter. Wir haben also an allen Retail-Schrauben, die dir bekannt sind, haben wir gedreht, um ein Fachhändler zu sein, der Fachprodukte zu einem fairen Preis mit einem hohen Servicegrad in Mittelzentren, das ist unsere Strategie, präsentiert.
Ja, okay. Und jetzt habt ihr ja schon mehr als 24 Läden, ein paar mehr.
Ja. Wir hatten immer den Dream, wenn Steffen 50 wird, 50 Filialen mit 50. Steffen ist letztes Jahr 50 geworden, wir hatten letztes Jahr 52. Der Exit kam schon vorher bei 42. Warum? Weil sich das vor 2 Jahren angeboten hat. Es gab den bekannten Corona-Boom, wo wir damals gesagt haben, wir sind jetzt an dem Punkt zu sagen, die Unternehmung hat so signifikant an Wert gewonnen, wir versuchen den Exit hinzulegen. Steffen wollte als Hauptgesellschafter sich verändern. Operativ war er vorher sozusagen nur noch in der Expansion tätig. In der Führung des Unternehmens ist er ja seit 2017 schon ausgestiegen gewesen. Und haben zum Exit vor 2 Jahren 42 Filialen gehabt, letztes Jahr dann zum 50. Geburtstag von Steffen 52, mittlerweile sind wir bei 62. Und in unserer Sphäre befinden sich noch ein paar Läden, die heißen nicht Little John Bikes. Wir haben noch 2 E-Bike-Läden und noch ein paar anders gebrandete Läden, da gibt es halt Besonderheiten in unserer Branche, die dazu führen, dass man eben nicht alles unter einer Fahne führen kann.
Okay. Aber das sind alles eure Läden, das ist kein Franchise-Modell, ne?
Nee, es ist ein Filialsystem und alle Läden gehören zu 100% Little John Bikes.
Okay.
Über uns ist eine Holding, ist die Cadence Holding GmbH, von der ich jetzt zufälligerweise auch Geschäftsführer bin und geschäftsführender Gesellschafter, gemeinsam mit meinem Kollegen. Das heißt, wir haben eine Konstruktion gewählt, dass wir strategisch unter der Holding auch andere Fahrradinvestments zuführen könnten oder können. Mhm. Wir sind dort auch in den letzten Jahren in vielen Verhandlungen gewesen. Ja, da gab es natürlich hanebüchende Preisvorstellungen bei einem Fahrradhändler, der es mal geschafft hat, irgendwie über online ein 6-stelliges Ergebnis abzubilden. Der hat dann gleich versucht, Amazon-Preise aufzurufen. Und es ist nicht gelungen, eine signifikante, große Akquisition durchzuführen. Bis jetzt. Aber uns liegen immer wieder auch aktuell Projekte vor, vom Fahrradleasing-Unternehmen über Adaptive Bikes, also das sind Fahrräder für Menschen mit Handicap, Online-Formate, also das fliegt irgendwie über unseren Tisch. In den letzten Monaten können wir uns, muss man sagen, kaum retten vor Anfragen. Jeder will plötzlich sein Fahrradinvestment verkaufen. Nachdem es 2 Jahre geboomt hat, ist in diesem Jahr mal eine Konsolidierung dran, wenn man so wie ich ein bisschen Volkswirt ist, dann
ja, da versteht man das. Ja, da kommen wir gleich zu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich will nur noch mal die Zuhörer da so ein bisschen mitnehmen, dass man versteht, Little John Bikes, wie groß, also 62 plus Geschäfte. Du hast eben gesagt in so einem Nebensatz, ihr seid der größte Retailer.
Ja.
Ich hätte jetzt vermutet, dass jemand anders.
Wen hättest du denn vermutet?
Ja, BOC.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Also BOC, ganz genau weiß ich nicht. Bin mit dem Bernd Heumann ja gut im Kontakt. Hallo Bernd, falls du hörst. Liebe Grüße nach Hamburg. Ich weiß nicht, 42 Filialen oder 45 Filialen. Die Flächen sind etwas größer als unsere Flächen, das ist so. Mir ist auch Wurst, ob jetzt groß oder nicht groß. Wir haben die meisten Filialen und damit das engste Netz.
Vielleicht gut. Ja,
und dazu die meisten Werkstätten.
Okay, gut. So, und jetzt, und wenn du, ne, Fahrstuhl-Talk, wenn du im Fahrstuhl stehst und müsstest innerhalb der nächsten 5 Etagen jemand in sehr kurzer, prägnanter Form erklären, was ist, wofür steht Little John Bike, was würdest du dann sagen?
Wir sind nah am Kunden. Das ich bin im Elevator nur eine Etage gefahren, ich musste raus. Der Vorstand ist ja in der 7. Etage, ich bin ja ganz unten. Mit meinen Fähigkeiten ist mein Büro unten in der 1. Etage. Ja. Also wir zeichnen uns natürlich durch unsere Nähe zum Kunden aus. Wir haben mittelgroße Flächen bis 1000 Quadratmeter und dadurch sind wir in Ostdeutschland mit unseren 57 Filialen in Ostdeutschland viel näher dran am Endkunden als jeder, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, als jeder andere Fahrradhändler in Ostdeutschland. Das bedeutet, im Umkreis von 50 Kilometern findest du einen Little John Bikes Laden. Du hast einen Serviceansprechpartner dort und im Notfall sind wir immer für dich da.
Ja.
Wir sind nicht positioniert, dass wir sagen, wir wollen eine Fahrradtransaktion machen und unsere Kunden sollen, Wolfgang, ist ja eine Perversion, 200 Kilometer zu einem Fahrradhändler mit dem Auto zu fahren, um sich ein Fahrrad zu kaufen. Ja, das wird einer meiner nächsten Posts sein auf LinkedIn. Ist ja völlig lächerlich, sich 200 Kilometer mit dem Auto auszurüsten, dann sich ein Fahrrad zu kaufen auf einer Großfläche mit 10.000 Quadratmetern und wieder nach Hause zu fahren. Also für mich ist das eine Customer Journey, die es in 20 Jahren nicht mehr gibt. Das ist meine These. Deswegen machen wir unsere Flächen nicht so groß. Ja, haben vielleicht noch aus der Taktik der Bundeswehr gelernt, dass kleinere Einheiten agiler arbeiten können. Ja, und heutzutage spricht man von Agilität. Vor 30 Jahren nannte man das Auftragstaktik bei der Bundeswehr. Wir wollen nah am Kunden sein, mit kleinen Flächen, sind deswegen flexibel, verstehen den regionalen Markt, können im Notfall auch mal eine Filiale schließen, wenn wir feststellen, oh, wir sind in einen Markt gegangen, der ist nicht attraktiv, das ist nicht unser Ziel, im Moment wachsen wir natürlich, und schaffen dafür damit Synergien, also A, durch das Wachstum schaffen wir immer wieder Beförderungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, die sich unheimlich entwickeln können. Wir suchen ja 10, 15 neue Führungskräfte jedes Jahr in unserem System, neue Filialleiter, wir suchen 2, 3 neue Regionalverkaufsleiter. Das ist ein wichtiges Thema. Wie können wir unsere Leute weiterentwickeln? B, wir verdichten so, dass der Endkunde, der jetzt früher noch in Halle gewohnt hat, nach Leipzig gefahren ist, jetzt plötzlich haben wir einen Laden in Halle. Wir sind also näher dran. Wir können Personal austauschen. Wir haben insgesamt in unserem System um die 50.000 E-Bikes und Fahrräder. Wir können zwischen den Filialen die Ware innerhalb von 48 Stunden austauschen. Das heißt, auch ein kleiner Laden, so wie wir hier jetzt sind, in BE10 in Steglitz mit irgendwie 600 Quadratmetern, hat aber Zugriff auf unsere Ware im Gesamtreich. Diese Strategie, die wir haben, war jetzt länger als die Elevatorfahrt.
Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt in einem Hochhaus.
Burj Khalifa gefahren.
Ja, genau, aber einmal hoch und wieder zurück. Ne?
Das ist wirklich.
Ja, okay. Ja. Und
hättest du mir das Budget gegeben als Vorstand für meine Idee, Le John Bikes groß zu machen?
Ich finde, also ich wollte das auch gerade nochmal den Zuhörern sagen, wenn man jetzt nämlich auf eine Karte guckt von Deutschland, ja, und sieht da die Standorte eingezeichnet, dann wird die Expansionsstrategie ja relativ schnell klar, weil es sehr verdichtet in einem bestimmten Gebiet und dieses sozusagen engmaschige Service-Netzwerk, das erschließt sich damit automatisch, was du ja auch gut beschrieben hast. Und das würde ja bedeuten für eine weitere Expansion, dass man sozusagen eigentlich das jetzige Gebiet immer in Wellen ausweitet. Jetzt habe ich überraschenderweise festgestellt, in Westdeutschland, in der Nähe von Duisburg, gibt es auch schon gleich 2, 3 Punkte. Das heißt, 7 sind das schon, okay, ja, dann muss ich mal nachzählen. Ja. Also das heißt, da machst du jetzt von da aus das Gleiche oder ist das durch Zukauf und Zufall entstanden?
Also der Begriff, den man für sowas bemüht, ist normalerweise historisch gewachsen. Mhm. Es gab in NRW irgendjemand, der kam auf die Idee, ich will ein Franchise von Le John Bikes kaufen, hat dann zwei Läden aufgemacht. Diese Läden haben überhaupt gar nicht funktioniert und die haben wir zurückgekauft und haben um diese Läden ein Cluster gebaut von 7, weil ab 7 Filialen hat man eine Marketingwirksamkeit und auch eine Netzwerkwirksamkeit, dass man sagen kann, man kann in diesem, wir sagen dazu Expertengebiet, man kann dort arbeiten. Mhm. Ansonsten muss ich nochmal zurückkommen auf den Begriff der sogenannten Aldi-Zellteilung. Wir wachsen natürlich sukzessive und übergreifend immer aus den Regionen heraus, wo wir schon sind. Mhm. Jetzt waren wir im Plauen, dann macht es Sinn, nach Hof zu gehen. Mhm. Es macht keinen Sinn, wenn im Plauen sozusagen der letzte Laden ist, nach Stuttgart zu gehen.
Ja, ja.
Da gibt es operative Fragen, da gibt es Synergiefragen im Marketing, alles das, was ich aufgezählt habe. Mhm. Es gibt noch was Wesentliches. Wir beide sind jetzt nochmal im Fahrstuhl, wir haben uns beide verfahren. Wir fahren nochmal 2 Etagen. Das Thema Dienstrad, das muss ich sagen. Das Thema Dienstrad ist ja ein Gamechanger in unserem Markt. Mhm. Ja, Fahrradleasing. Und jeder Arbeitgeber hat ja Arbeitnehmer, die nicht alle an dem Ort, wo seine Betriebsstätte ist, wohnen. Und jetzt kommen wir als Partner ins Spiel. Das heißt, wenn die Betriebsstätte Leipzig wäre, macht es total Sinn, als Arbeitgeber Dienstrad mit Le John Bikes zu machen. Warum? Weil die Arbeitnehmer, die in Halle wohnen und die Arbeitnehmer, die in Freiberg wohnen und die Arbeitnehmer, die in Chemnitz wohnen oder in Dresden wohnen, die alle für den Arbeitgeber in Leipzig arbeiten, haben alle ihren Fahrradhändler mit ihrem Dienstrad vor Ort. Mhm. Das heißt, unsere Netzwerkstrategie ist eine sehr langfristige Strategie, wahrscheinlich im Moment nicht die profitabelste, obwohl wir ziemlich zufrieden sind, auch in diesem Jahr. Wenn ich jetzt mit anderen Kollegen spreche, ist bei denen der Pain deutlich größer. Mhm. Unsere Netzwerkstrategie zahlt also ein auf die Nähe zum Kunden insgesamt, aber noch viel mehr auf die Nähe zum Arbeitgeber. Der Arbeitgeber als Leasingpartner ist ja in unserem Markt extrem relevant geworden.
Okay, das ist ein guter Hinweis. Das habe ich auch gar nicht so gesehen. Ja, das macht absolut Sinn.
Ja, und es ist so wichtig, in diesem Dienstrad tummeln sich ja unheimlich viele Leasinganbieter, die jetzt durch die Lande ziehen mit tollen Produkten, weil die aktivieren Menschen zum Fahrradfahren und die aktivieren Menschen durch das Leasingkonzept, hol dir ein E-Bike, ist also ein Segen. Mhm. Aber ein Arbeitgeber, der jetzt vielleicht Arbeitnehmer hat, die in ganz Mecklenburg-Vorpommern verstreut wohnen, hat mit uns einen Ansprechpartner, wenn seine Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber gemeinsam mit uns Leasing macht. Also die Leasingprodukte, die wir verkaufen, sind die gleichen, als ob ich direkt zum Leasing gehe. Wir haben aber den Mehrwert. Ich habe in Wismar einen Laden, ich habe in Rostock einen Laden, in Güstrow einen Laden, in Greifswald einen Laden, in Neubrandenburg einen Laden, in Stralsund einen Laden. Das heißt, ich bin für den Arbeitgeber, sollte der mit eines der Fahrräder ein Problem haben, weil der Leasingnehmer ist ja der Arbeitgeber. Der auf dem Fahrrad sitzt, ist ja nur der Nutzer. Sollte der Arbeitgeber irgendein Thema mit dem Fahrrad haben, kann er bei mir anrufen. Wenn sich die Arbeitnehmer verstreut ihre Räder holen, dann hat er zum Schluss 10, 15 oder 20 mittelständische Fahrradhändler, die alle einen guten Job machen. Gar keine Frage. Das ist unsere Strategie.
Okay. so wie ich das meine herauszuhören, beziehungsweise so wie ich dich jetzt so einschätze, wirst du auch ein Wachstum nicht um jeden Preis machen, sondern ein gesundes Wachstum wahrscheinlich suchen, ne? Obwohl du eben gesagt hast, ja, wir sind nicht so profitabel, wie ich mir das vielleicht vorgestellt hatte, aber also wirst du sagen, wenn ich eine Chance, ich will meine 10 pro Jahr machen oder irgendwann mal 15, oder würdest du sagen, das mache ich nur dann, wenn die Basis safe ist?
Also wir müssen ja betonen, dass das nicht nur, natürlich nicht nur ich bin, sondern wir sind eine Gesellschafterrunde und unser Hauptgesellschafter, ja, Borrowing Capital, spielt natürlich in den strategischen Fragen eine sehr große Rolle. Alles, was ich plausibel erklären kann, wird mitgemacht. Alles, was implausibel ist, zum Glück nicht.
Ja, okay.
Wir sind also nicht nur meine Person, sondern auch mein Kollege zum Glück schon 7 Jahre weg von Management bei Bauch. Wir versuchen also rational an Zahlen und Daten ableitbare Entscheidungen zu finden. Und also unsere Profitabilität, um darauf zurückzukommen, ist deutlich besser als die im Markt, weil wir andere Ziele haben. Und ich auch ganz persönlich andere Ziele habe. Weil einen mittelständischen Fahrradhändler, der irgendwie 7 Tage die Woche arbeitet, Mutti macht die Buchhaltung und ich verdiene mein Geld, indem ich schwarz Gebrauchträder verkaufe. Das ist unser Markt übrigens immer noch. Das ist unser Hauptmarkt. Das ist natürlich nicht mein Ziel, sondern wir bauen ein System auf, was einen hohen Kundennutzen transportiert und natürlich für die Shareholder eine Rendite.
Ja.
Ich bin nicht fahrradverliebt, sondern wir sind Unternehmer und nur mit dieser Rendite können wir überhaupt die Kundennähe bezahlen und zum Schluss auch Digitalisierung und weitere Services. Also ich sehe das ganz nüchtern. Jetzt komme ich zu deiner ursprünglichen Frage zurück. Im Moment hat sich die Lage etwas beruhigt. Ich sag mal, in den letzten 24 Monaten ging es schon ziemlich stark zu wie auf dem Klondike in Richtung Landgrabbing. Also jeden Standort, den man irgendwie machen konnte, musste man machen. Weil ja unheimlich viel Kapital in die Branche geflossen ist und unheimlich viel, also man muss das wirklich mit dem Klondike vergleichen, Glücksritter im Jahr vielleicht 21 oder 22 in den Markt gekommen sind, die null Ahnung haben vom Fahrrad, die vielleicht über ein Franchise-Konzept oder über eine eigene Idee einen Fahrradladen aufgemacht haben und dachten sich, wow, hier sind 20% Umsatzrendite drin. Warum? Weil die Verfügbarkeit im Markt so knapp war, dass wir eine Verteilsituation hatten und nicht eine Verkaufssituation. Ich hatte schon mal den Volkswirt erwähnt, wenn man sich etwas länger mit Branchen beschäftigt oder mit einem Zyklus beschäftigt, dann wartet man eigentlich nur darauf, wann eine Konsolidierung kommt. In der sind wir jetzt mittendrin. Es gibt ganz viel Ware und ganz wenig Nachfrage. Heute wird es vielleicht schon besser. Die Bundesregierung hat ja festgestellt, wir geben uns jetzt doch mehr als 6 Monate, um alle Heizungen zu sanieren, was ich glaube, eine gute Entscheidung ist. Es treffen also in diesem Jahr zusammen eine mäßige Nachfrage und Überfluss an Ware. Das führt in der Regel zu sinkenden Preisen. Es führt aber auch dazu, dass deine Argumente, die du im Verkauf hast und dein Servicemodell, muss einfach stimmen, um den Kunden zu überzeugen. Da haben wir ziemlich gute Karten, schaffen aber trotzdem auch in diesem Jahr nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht haben wir uns auch ein bisschen zu viel vorgenommen. Aber irgendwann haben wir mal gelernt, also Dinge, die gemacht werden, müssen ja zuvor gedacht werden. Deswegen fange ich an, Dinge zu denken und die dann zu machen. Und wenn sie nicht gelingen, dann habe ich vielleicht trotzdem nicht falsch gedacht, dann muss ich nochmal einen anderen Weg finden, die zu machen. Und deswegen ist es so, nein, wir werden nicht blindlings in den nächsten Wochen und Monaten expandieren. Es gibt so Begriffe, die vor 5 Jahren in der Fahrradbranche völlig unbekannt waren, nennt man Working Capital oder nennt man irgendwie Liquiditätsmanagement. Da werden wir sicherlich mit Argusaugen hinschauen, weil Finanzierung ist teuer geworden und wir wollen auf alle Fälle nicht unsere Bank vergrätschen. Wir werden also unsere Kennzahlen sehr, sehr eng managen. Und zwar so managen, dass wir natürlich auch im nächsten Jahr Opportunitäten angreifen werden, die sich ergeben. Wir haben langfristig das Ziel 2027 100 als Subziel, also 100 Filialen. Und wir sind dort total on track, liegen sogar über diesem Plan und deswegen ist es aus meiner Sicht vernünftig, Absatz, Liquidität, Working Capital, Finanzierungskosten so zu managen, dass man jetzt nicht in Schwierigkeiten kommt.
Ja. Naja, gut, du bist ja Fallschirmspringer.
Jäger.
Heißt also,
Springer ist der so schön landet und sich freut, ich bin angekommen und ein Selfie macht. Ein Jäger, der hat einen Landefall und freut sich, dass er sich nichts gebrochen hat.
Naja, aber Es geht in beiden Fällen hoch hinaus und es geht auch da durch Sorgfalt und Prüfen und Vorbereitung darum, ja, auch wieder runterzukommen lebend, ja, ne, und nicht einfach vom Himmel zu fallen. Das ist ja sozusagen eine ganz gute Balance, die man da im Griff halten muss. Ne?
Ja, das ist so. Und ja, ich hab vor vielen Jahren mal jemand aus Berlin kennenlernen dürfen, toller Unternehmensberater, in einem schwierigen Projekt, der damals formulierte: Robert, eine Krise ist die beste Unternehmensberatung, die es gibt. Mhm. Du stellst dich und alles einfach so lange in Frage, bis du das Modell hast, das funktioniert. Und das ist geil. Und daran, an diesem Spruch, motiviere ich mich in vielen Situationen. Und der Fahrradmarkt ist in der Krise. Little John Bex ist nicht in der Krise. Und eine der ersten Sätze in meiner Promotion ist: eine Krise hat einen ganz großen Vorteil. Sie kommt nämlich aus der Medizin und sie ist endlich. Ansonsten ist der Tod. Mhm. Ja, ein Mensch, der sich in der Krise befindet, im medizinischen Sinne, findet einen Ausweg durch eine Heilung, Anfang und Ende, und ansonsten ist tot. Und deswegen ist eine Krise geil, weil sie hat ein Ende. Du musst nur dafür sorgen, dass sie nicht zum Tod führt.
Sehr einleuchtend, ja.
Ich bin übrigens ein Doktor der Philosophie.
Ja, ich wollte gerade was dazu sagen.
Aber,
ja,
aber null philosophisch. Ich konzentriere mich auf die Sachen, die wir machen. Mhm. Ich schaue schon auch mal, was der Wettbewerb macht in Deutschland. Aber mit dem Team, das ich jetzt habe, also auch gerade in dem Bereich Digitalisierung, die Leute, die ich jetzt geschafft habe, für uns zu gewinnen, brauche ich, glaube ich, nicht wahnsinnig groß nach Holland gucken oder nach England gucken. Mhm. Vielleicht mag das ein Fehler sein. Der holländische Markt funktioniert völlig anders als der deutsche. Wir sind in Europa der relevanteste E-Bike-Markt. E-Bike ist das relevanteste Produkt, wenn es um EBITDA-Marge geht und wenn es um Ergebnis geht. Und da habe ich für mich einen Weg gefunden, ein Team aufzubauen, mit dem ich ziemlich optimistisch bin, dass wir das richtig gut hinkriegen.
Ich meine, so ein E-Bike ist ja nun auch teurer als ein normales Fahrrad, kostet mehrfaches davon. Verdient man auch überdurchschnittlich daran oder ist das so wie bei den Autos, dass da die Marge immer kleiner wird?
Das ist von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich. Da will ich jetzt vielleicht auch keine Maximaltransparenz hier öffentlich machen, aber...
Nö.
Marginal würde ich behaupten, ist das E-Bike schlechter kalkuliert, marginal als ein herkömmliches Fahrrad, auf alle Fälle schlechter kalkuliert als Zubehör. So würde ich das einschätzen. Das muss man aber wirklich sagen, das ist von Lieferant zu Lieferant wirklich unterschiedlich. Wenn du dein Portfolio pfiffig zusammenbaust, kann man es vernachlässigen, wenn wir jetzt nur über die Marge sprechen. Die Werthaltigkeit pro Transaktion ist aber dreimal so hoch und deswegen ist es ein gigantischer Booster.
Naja, gut, aber du musst ja auch im Einkauf, also mit einem E-Bike kaufst du im Prinzip drei Fahrräder auf einmal ein. Ja, das ist ja nicht nur Finanzbedarf, sondern das ist ja auch ein Risiko, was im Laden steht.
Ja.
Und wenn du so viele Läden hast, wie du beschrieben hast, die ja ganz offensichtlich auch noch verschiedene Größen haben, kommt ja auch noch das Thema: Wie verteile ich eigentlich das, was ich einkaufe, auf unterschiedliche Store-Größen?
Ja, also die Komplexität sozusagen, die wir haben, ist einzigartig im Fahrrad, weil wir natürlich von Plauen, Mittelgebirge bis Rostock, Gesamtostdeutschland abbilden. Jetzt haben wir sogar Hof noch dazu und Berlin. Das heißt, das Angebot, was wir haben und die Nachfrage vor allen Dingen, ist sehr heterogen, weil die ist topografisch bestimmt. Ich hatte vorhin schon mal von dem Fahrrad-Äquator dir berichtet.
Yeah.
Auch die Farben im Süden eher bunt, im Norden eher schwarz. Das ist sicherlich eine Komplexität. Und ich hatte das vorhin erwähnt, Working Capital, Liquiditätsmanagement, Kapitalbindung sind Themen, mit denen musste sich das Fahrrad früher nie beschäftigen. Die sind aus meiner Sicht erfolgsentscheidend. Und wenn ich jetzt im Moment Fahrradläden angeboten bekomme, die zum Teil den 2-Jahres-Bestand an Fahrrädern vor sich herschieben, dann traue ich mir, zu sagen, dass wahrscheinlich der ein oder andere also Kontostand und Liquidität verwechselt hat in den letzten Jahren oder das nicht unterscheiden kann. Und ich bin ehrlich gesagt happy, dass wir diese Prozesse haben. Und zwar nicht, dass ich happy bin, gar nicht, dass Einzelne im Moment wahrscheinlich betriebswirtschaftlich überfordert sind. Ich bin aber happy, dass die Gesamtbranche, ähnlich wie die Fitnessbranche oder ähnlich wie die Optikerbranche, eine Professionalisierung bekommt, dahingehend, dass wir eben nicht in einem atomisierten Markt mit 5.000 Fahrradhändlern oder mit 5.000 Optikern kämpfen in den nächsten Jahren, weil das ist nicht kundenorientiert, das ist nicht gesund und das hilft der Wertschöpfungskette auch nicht. Dieser ganz stark atomisierte Fachhandel ist ja der Industrie hilflos ausgeliefert, hilflos. Deswegen ist die gesamte Fahrradindustrie maximal produktionsorientiert. Jetzt würde jeder Hersteller über mich herfallen und würde über seine ganz tolle Marke berichten, über seine Alleinstellungsmerkmale. Ja, okay, das verstehe ich. Selbstbild und Fremdbild gehen auseinander. Wenn du aber 10 Fahrradfahrer fragst, welche Marke fährst denn du, dann können dir 7 auf gar nicht sagen, was für ein Fahrrad sie sitzen. So, das bedeutet, die mangelnde Marktmacht des Handels, ich komme ja aus dem LEH, da ist das völlig anders, führt dazu, dass der Kunde völlig nachgelagert ist in vielen Entscheidungen in der Wertschöpfungskette. Da ist der Rahmenschweißer in Vietnam noch wichtiger oder Shimano in China oder in Vietnam ist noch viel wichtiger als vielleicht der Kunde in Berlin. Mhm. Und das ist fatal.
Mhm. Okay, ja, du denkst das ja immer von hinten. Ne? Der Kunde ist, was war der erste Satz im Fahrstuhl? Ich bin nah am Kunden.
Ich bin nah am Kunden.
Ja, so. Genau.
Und da wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es hört sich vielleicht auch anmaßend an, wenn ich jetzt da anfange zu philosophieren. Aber ich bin 2017 in diese Branche eingestiegen und ich war erschüttert, wie diese gesamte Branche organisiert ist, mit 1,5 Jahren vorher irgendwelche, ja, muss man sagen, Vorordern abgeben und dann nochmal Order abgeben und dann ist es unverbindlich und der eine sagt ab und der andere, das nehme ich nicht und jetzt habe ich aber was anderes, dann ändert sich die Spezifikation, die Krönung ist ja zu Corona, ich liefere nicht, dafür erhöhe ich dir aber die Preise im Nachhinein und so weiter. Es ist sowas von maximal nicht kundenorientiert, unsere Wertschöpfungskette. Und wenn ich dann Branchengrößen philosophieren höre zum Thema Kunde, ich hatte vorhin schon mal die ehemaligen halb erfolgreichen Radsportler, die hatte ich mir schon mal aufs Korn genommen. Da muss ich sagen, da sind also vielleicht jetzt Segmente wie die Süßware, ja, was ein Kunde auch von mir war. Die sind so nah dran an Kunden, so nah dran an der Emotion, wie das denn ist, ein Mancherie im Mund zu nehmen oder wie das denn ist, ein Ferrero-Küsschen in den Mund zu nehmen. Die sind so nah dran am Kunden und da kann ich nur sagen, Fahrrad, macht dort alle mal ein Praktikum bei FMCG-Produzenten, wie die den Kunden kennen und wie ihr den Kunden kennt, das sind Welten.
Ja, ich habe das ja von gemerkt, als wir unten im Laden waren und uns unterhalten haben, kam ein Kunde rein, dem du ja gleich... also sehr schnell angeboten hast, er soll mal eine Probefahrt machen und du hast mir dann ja auch im Nachhinein erklärt, also wenn der in auf einer großen Fläche in der Halle einmal im Kreis fährt, hat er eigentlich kein Erlebnis, lässt ihn raus auf die Straße und am besten noch irgendwie auf den Berg rauf, dann kommt er mit strahlenden Augen wieder, weil er gesagt hat, boah, das kann ein E-Bike, ja? Dann hat man auch ein richtiges Erlebnis, auf dem man aufbauen kann und verkaufen kann.
Ja, da gibt es völlig unterschiedliche Philosophien. Also was ich immer mag, ist, wenn ein Businessmodell überhaupt eine Strategie hat. Also Strategielosigkeit ist ja gegeben in vielen Branchen. Wird oft verwechselt mit Aktionismus. Und wenn ich mir überlege, ich sollte jetzt eine Halle bauen, 6000 Quadratmeter und mache dort einen Indoor-Fahrradparcours zum Testen eines E-Bikes, macht das garantiert Sinn im Winter, wenn es regnet. Da werde ich wahrscheinlich in den nicht nachfragestarken Monaten eine etwas größere Nachfrage erzielen, wenn jemand sich ganz in Ruhe mal irgendwie das so. Deswegen ist die Strategie gar nicht irgendwie auszuschließen oder dass sie negativ ist. Für mich ist aber wichtiger, der Kunde setzt sich aufs Fahrrad, macht eine Probefahrt draußen auf einem Feld oder auf einem Weg und versucht die Funktionalität und die Emotion des Produktes zu erleben während der konkreten Nutzung. Das hört sich jetzt irgendwie so sperrig an, geht raus und fährt einen Berg hoch und drückt zum ersten Mal auf Turbo. Vorher ist er noch Bio-Fahrradfahrer gewesen und erlebt, welchen Nutzen das Produkt hat. Das ist für mich Kundennutzen erfahren. Und natürlich, nochmal, wenn es regnet oder schneit, wird er das nicht tun. Und im November werde ich damit mit meinen kleinen Flächen ohne Probefahrt in wahrscheinlich Umsatz verlieren. Aber im Sommer bin ich nah am Kunden, er muss nicht 150 Kilometer zur Großfläche fahren, schwitzend, sich gemeinsam mit 300 Leuten, was passiert, ich war mal im Stadler in Nürnberg, ein Berufskollege, der einen tollen Job macht.
Ja, der hat doch den größten Fahrradladen Deutschlands.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, der ist ja auch in Berlin, ist noch eine riesige Fläche. Ja. Das ist ganz toll, aber ich persönlich, und ich spreche nur für mich, möchte nicht von Studenten oder Hilfskräften gemeinsam mit 300 anderen Kunden eine Kaufentscheidung treffen über ein Pärchen E-Bikes von 8.000 bis 10.000 Euro. Das ist jetzt nicht mein persönliches Einkaufserlebnis. Mhm. Ich möchte natürlich auch nicht, muss ich sagen, in einem Kiezladen mit 60 Quadratmeter, wo der Mechaniker verschmiert hinterm Ständer mich fragt, bitte, das ist jetzt auch nicht meine Strategie, sondern ich möchte mit einer Mittelfläche eine ausreichende Auswahl geben, eine Probefahrtmöglichkeit in dem Habitat draußen, und in Berlin ist das nun mal eine Stadt und im Vogtland ist es nun mal ein Berg und in Hof ist es vielleicht ein Fichtelberg und im Norden, wo du herkommst, ist es dann vielleicht bei einer steifen Brise rund um Stralsund. Da möchten wir dem Kunden das Erlebnis geben, Probefahrt, das Erlebnis Ergonomie, das Erlebnis Sattel, das Erlebnis, hat man schon gesprochen, welche Vorbohrlänge brauchst du, Satteltasche, ja, nein, welche Reifenbreite. Also wir wollen einfach über ein sachliches, fundiertes Beratungskonzept ein Produkt finden, was nachhaltig Spaß macht. Und wenn es mal nicht Spaß macht, im Garantiefall, dann sind wir ja da.
Ja.
Und wenn es mal nicht Spaß macht, weil man vielleicht einen Unfall hatte oder eine Reparatur braucht, dann sind wir auch da. Mhm. Das ist das, was wir wollen.
Ja, damit ist eine gute Überleitung, kommen wir zu den Menschen. Also dafür brauchst du ja, du hast das schon so anklingen lassen, nicht Studenten, die 4 Stunden in der Woche kommen, sondern du brauchst Menschen, die das Produkt kennen, die verkaufen können, die beraten können, die auch sozusagen herauskriegen, was der Kunde will. Und du brauchst auch die, die schrauben und basteln können. Das muss ja, du musst ja beides haben unter einem Dach. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber wie findest du die? Ist das über das dichte Netzwerk, dass man sagt, pass mal auf, du gehst jetzt von einem Standort, wir machen 9 auf in 50 Kilometer Entfernung, da kannst du vielleicht vom Verkäufer zum Store Manager dich entwickeln oder was, wie stellst du sicher, dass du die richtigen Leute findest und entwickeln kannst nach oben?
Wolfgang, du musst jetzt sicherstellen, dass ich mich nicht in Rage rede. Also ich könnte anfangen mit einer 30 Jahre verfehlten Bildungspolitik. Die werde ich jetzt im Moment nicht verändern, deswegen lasse ich das Thema weg. Im Ergebnis haben wir natürlich grundsätzlich viel, viel, viel zu wenig handwerklich getriebene Menschen in unserer Gesellschaft.
Genau.
So, das ist ein Phänomen, das hast du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört. Im Fahrrad hat das, entschuldige den Begriff, aber eine Perversion angenommen, dass es noch 2 Berufsschulen gibt in Ostdeutschland, die den Zweiradmechatroniker ausbilden. Eine in Berlin, eine in Leipzig.
Mehr nicht?
Mehr nicht. Es gibt verschiedene Wege, den Mechaniker zu machen. Das ist ja sozusagen der 2-jährige Ausbildungsberuf über überbetriebliche Ausbildung und so weiter. Aber es gibt 2 Berufsschulen, eine in Berlin, eine in Leipzig, die mir bekannt sind. Und ich würde sagen, ich habe Marktüberblick, bin aber dankbar, wenn mich jemand anruft und sagt, Robert, es gibt noch 10 andere, dann habe ich was gelernt. Also da wäre ich dankbar. Das heißt, wir haben ein so strukturelles Problem in unserer Branche, in der Wachstumsbranche, dass wir von kannibalischen Verhältnissen reden müssen. Also es ist ein Real Case, dass ein Wettbewerber mir aus einem Laden mit 10 Mitarbeitern 8 auf den Schlag abwirbt. Das ist ein Real Case. Bin mit dem Wettbewerber noch befreundet, weil ich kann mit Wettbewerb umgehen. Ich habe ja auch mal Radrennen verloren, muss ich beim nächsten Mal halt stärker reintreten, habe ich dann auch mal gewonnen. Zur Not habe ich mich auch mal mit der Schulter aufgelegt, dann ist der halt mal hingeflogen auf der Bahn. Ja, so kann auch passieren. muss man mal machen. Danach hält er ein bisschen mehr Abstand. So, es ist aber auch ein Real Case, dass sich der gleiche Wettbewerber bei mir beschwert und sagt, oh, stell dir mal vor, der andere hat bei mir 3 abgeworben in Bayern. So, so funktioniert der Markt. Er funktioniert nur noch über eine Lohnüberbietung. Wir haben aufgrund unserer Positionierung und aufgrund unserer Kultur nicht den Anspruch, High-End-Mechaniker, produktverliebte Menschen zu attrahieren, weil wir die fahrradfahrende Familie im Zentrum unserer Strategie haben und wir gehen auch, ich sag mal, bis in den Premium-Bereich, aber nicht Luxury. Ganz viele Kollegen vertun sich ja in dem Bereich Premium und Luxury. Noch teurer und noch besser und Campagnolo und hier italienisch und da habe ich das und XTR und so weiter. Das sind wir überhaupt gar nicht. Das heißt, wir haben es einen Ticken leichter in der Masse, fahrradaffine, mechanisch begeisterte Menschen zu finden,
Learning by doing.
Anzulernen, umzulernen. Wir haben dort ein unfassbar großes USP, das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, wir sind natürlich kommunikativ viel stärker als jeder einzelne Händler und auch als Berufskollegen, die mehrere Filialen haben. Meine Berufskollegen mit mehreren Filialen machen es halt nur über Geld. was für mich auch okay ist. Wenn jemand sagt, er zahlt einem Mitarbeiter von mir 500 Euro mehr, als ich das kann und möchte, bin ich total fein. A, der Kollege hat einen guten Deal gemacht für sich, weil er das bei mir nicht verdienen würde mit der Leistung. Wenn er die Leistung bringen würde, hätte er auch die 500 Euro bei mir mehr. Also da bin ich sehr, sehr Sportsmann. Mhm. B, freue ich mich ja auch, wenn Kollegen in ihren Bilanzen Personalkosten haben um die 18-20% und ich vielleicht nur die Hälfte. Ich sehe das sehr, sehr sportlich und ich habe zwei ganz tolle, motivierte Vertriebsleiter gefunden, die das genauso sehen wie ich. Unsere Aufgabe ist immer nach vorne gerichtet. Wenn ich zwei verliere, muss ich zwei finden und die werde ich finden. Und da gibt es verschiedene Mechanismen über Direktansprache, was wir schon über Jahre machen. Ich akquiriere in jedem Eisladen die freundlichste Bedienung, auch persönlich. Meine Frau ist dann immer ein bisschen verwundert, wenn ich dann von anderen Damen vielleicht mal die Telefonnummer einsammle, aber die sitzt ja neben mir. Ich akquiriere, ist übrigens Real Case.
Ist also, das mal eine Zwischenfrage? Ja. Frauen im Fahrradladen, im Verkauf, ja, sieht man so gut wie nie.
Das ist eine Katastrophe. Wir arbeiten hardcore daran, das zu verändern.
Ja.
Wir haben auch Strategien nach vorne, die ich jetzt nicht, also jetzt heute noch nicht transparent machen kann, aber wir werden ein eigenes Influencer-Team aufbauen. Wir haben da auch schon Zusagen. Die gibt es schon, die Personen mit einem Fahrradhersteller gemeinsam werden wir unsere gesamte Kommunikation ganz stark verändern in Richtung Frauen. Ich habe gestern eine Zahl gehört von einer Kollegin aus der Branche, die ich sehr schätze, die sagte irgendwie 54% aller Kunden sind Frauen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich kenne auch die Datengrundlage nicht, aber ich vertraue der Kollegin sehr, weil die in dem Bereich Female Empowerment ganz stark ist in unserer Branche. Wir brauchen Frauen in der Führung von Little John Bikes. Wir brauchen Frauen in der Beratung. Und ich will den Begriff weiterfassen. Wir brauchen eine Diversität in unseren Teams. Ich möchte mich jetzt gerade nicht so festnageln auf Frau und Mann. Ich nehme den Begriff, ohne dass ich das als sächsisches Unternehmen strapazieren will, aber wir brauchen diverse Teams, um in Zukunft die richtige Entscheidung zu treffen, um den richtigen Ton für Kundinnen und Kunden zu treffen. Und das ist eine Hauptaufgabe und ein Hauptthema, was bei mir liegt.
Also ich beobachte in vielen Fahrradläden, dass dort Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, die ganz offensichtlich gute technische Kenntnisse mitbringen. Das heißt, da lohnt sich das ja auch sozusagen vielleicht jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine oder aus anderen Ländern, nur mal so, um das zu nennen, auch zu akquirieren und in das Team einzubauen. Und hier im Laden waren ja auch zwei Jungs, habe ich vorhin gesehen, die waren relativ neu, die das auch irgendwie von euch da herangeführt werden, auch wenn sie sprachlich noch nicht so weit sind, aber technisch das alles verstehen. Ne?
Ja, wir bieten extrem viele Praktikas an für Flüchtlinge und da geht es nicht darum, billige Arbeitskräfte zu finden, die irgendwie mal Fahrräder aufbauen. Das ist definitiv nicht unsere Strategie, sondern es geht darum, herauszufinden, gibt es dort ein praktisches Verständnis. Es ist ein Hauptthema für uns, das Thema Diversifikation und das Thema Integration von Menschen mit welcher Herkunft auch immer, ist auch ein Thema bei uns. Also das sind Themen, die wir machen. Zum Schluss findest du so lange Mitarbeiter, wie du Führungskräfte hast, die gut führen.
Die musst du ja sozusagen führen. Direkt oder indirekt, ja. Und du musst ja auch herausfinden, ob die das gleiche Führungsverständnis haben, was du entweder du hast oder was du von denen erwartest. Wie machst du das denn? Also wenn du jetzt unterwegs bist, du hast ja nun, deine Mitarbeiter sind ja nicht in einem Gebäude, wo du sie sehen kannst, sondern die sind verteilt auf mehr als 62 Standorte. Das heißt, du bist ja auch nicht alleine, das ist mir schon klar. Aber wie stellst du sicher, dass zum Beispiel jetzt ein Regionalverkaufsleiter so führt, wie du dir das vorstellst?
Als dezentrales System haben wir die Herausforderung, Führung und Kommunikation in der Fläche so zu steuern, dass sie möglichst gewünscht sozusagen über alle Ebenen gelebt wird. Das ist eine große Herausforderung und das klappt bei uns relativ einfach. Ich bin doch relativ viel unterwegs und meine Aufgabe, jetzt kommt wieder Bundeswehr und Aldi ins Spiel, ist eben nicht auf den Flächen durchzuregieren, sondern ich persönlich habe für mich den Begriff des Gute-Laune-Bärs entwickelt. Ich bin der Gute-Laune-Bär. Ich bin derjenige, der zuhört, derjenige, der Fragen stellt. Ich bin auch derjenige, der 400 Namen noch fast auswendig kann. Ich konnte früher mal über 1000, jetzt bin ich in einem Alter, wo das nicht mehr geht. Ich kenne von vielen die persönlichen Verhältnisse, die Namen der Kinder. Ich bin so sozialisiert worden beim Aldi. Ja, es gab ja über viele Jahre, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, bis weit in die 2000er rein die Maxime vom Inhaber, Geschäftsführer, Prokuristen brauchen keinen Computer. Die unterhalten sich ja mit Menschen, wenn die vorm Rechner sitzen. Was wollen sie denn dann, mit wem wollen sie da sprechen? So bin ich groß geworden, zum Glück auch durch mein väterliches Vorbild, den Gerhard, so erzogen worden. Führung klappt nur über Kommunikation. Führung klappt mit einem Stückchen Kuchen und mit einem Kaffee sich zusammensetzen. Das war seine Masche. Meine Masche ist es, dumme Sprüche reißen, mich nach der Familie zu erkundigen. Ich bin also sehr nah dran. Wenn das physisch nicht geht, hat natürlich jeder in unserer Unternehmung meine Handynummer, der sie haben möchte. Völlig egal. Wir fahren auf Events immer hierarchieübergreifend. Wenn ich nach Österreich fahre, eine Woche Mountainbiken, ist vom Mechaniker bis zum Geschäftsführer sind unter den 25 Leuten alle Hierarchien mit dabei. Wir verbringen 5 oder 6, 7 Tage. Du kommst so nah mit den Menschen, dass ich, glaube ich, ein ziemlich gutes Gefühl habe, wie wo geführt wird. Ich habe, das möchte ich wiederholen, 2 Vertriebsleiter gefunden, die das genauso wie ich erkannt haben. Ich versuche, einen sehr stark freundschaftlich geprägten Führungsstil an den Tag zu legen. Ich habe aber natürlich auch die Seite, dass ich bestimmte Prozesse und bestimmte Ergebnisse umsetzen muss. Und wenn man jetzt mit 10 Menschen darüber spricht, wird man 10 unterschiedliche Meinungen haben, wie das interpretiert wird. Ja. Zum Teil gibt es besonders mit langjährig erfahrenen Mitarbeitern natürlich Reibereien, weil mir Dinge wie Verbindlichkeit extrem wichtig sind. Ehrlichkeit ist mir wichtig. Es ist total in Ordnung zu sagen, ich brauche ad hoc 3 Tage frei. Es ist für mich nicht in Ordnung, ich sende ad hoc einen Krankenschein ein, weil ich 3 Tage frei brauche. Also das ist vielleicht jetzt hier in Berlin sitzend ein bisschen konservativ, dass ich das so ausdrücke, aber das ist die Kultur, die wir haben. Es ist überhaupt gar kein Problem. Ich brauche ad hoc die Unternehmung. Die Unternehmung muss mir ad hoc helfen. Es kann aber nicht immer nur in eine Richtung gehen.
Nee.
Und es ist total in Ordnung in unserer Kultur, junge, begabte Menschen, die das nicht wollen, zu verlieren. Das ist, das können wir uns leisten und wir müssen uns das leisten, weil für uns die Kultur des Miteinanders, des offenen, ehrlichen Umganges, das Leistungsprinzip, wir bezahlen auch leistungsorientiert, viel wichtiger ist als das individuelle Lebensglück eines jeden Vacation-Fans.
Ja,
wir machen Vacation zusammen, wir fahren gemeinsam eine Woche Mountainbiken nach Polen, wir fahren gemeinsam eine Woche Mountainbiken. Ich bezahle das sogar noch alles, ja, ist noch besser als Vacation. Aber an den wesentlichen Stellen muss so ein Konto sich ein bisschen ausgleichen. Man kann mal einzahlen, man kann mal auszahlen. Und das setzen wir ziemlich gut durch, sind dort konsequent in dem, was wir wollen. Und diejenigen, die das Herz am richtigen Fleck haben, die wissen das zu schätzen. Und die, die es nicht zu schätzen wissen, sind trotzdem tolle Menschen und haben ganz tolle Begabungen. Und wir verlieren auch Menschen, die fachlich wirklich exzellent sind, die aber persönlich nicht zu uns passen.
Mhm.
Ja, und da gibt es ja so ein geflügeltes Wort irgendwie, ja, Culture Eats Strategy. Das bedeutet, wenn die Kultur nicht passt, ich drücke das mal ein bisschen sächsisch aus, Herz nicht am richtigen Fleck, ist mir das relativ egal, welche Fachleistung dahinter steht. Ich spreche ein sehr klares Wort, das ist auch für viele befremdlich, dafür versteht man das. Man weiß bei mir persönlich immer, woran man ist. Ich im Selbstbild, ich führe wenig im Schilde, deswegen habe ich auch oft das Feedback bekommen, in konzernigen Strukturen, Herr Peschke, sind so transparent. Deswegen habe ich neben der Erkenntnis, ich kann kein Startup aufbauen, noch die Erkenntnis, nie wieder in meinem Leben möchte ich in politischen Organisationen wie in einem Konzern arbeiten. Das ist das nächste Learning, was ich schon für mich mal aufgeschrieben habe. So, ich bin transparent, ich bleibe transparent. Ich habe trotzdem natürlich ganz viele Dinge, an denen ich arbeiten muss. Bin manchmal zu explizit, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu dynamisch. Aber das ist so die Kultur, die uns wichtig ist, nah dran sein. Und natürlich mit dem größeren Wachstum gibt es jetzt tatsächlich immer mehr Leute auf der Liste, die ich nicht kenne. Und deswegen ist es uns zum Glück gelungen, in der Regel ein System aufzubauen, was so funktioniert, dass wir von Duisburg bis Dresden auf einer gewissen Tanzfläche miteinander arbeiten. Ich nehme immer die Tanzfläche, man kann in der Mitte tanzen, man kann auch am Rand tanzen. Außerhalb der Tanzfläche tanzt bei uns weder eine Führungskraft noch ein Mitarbeiter. Und man kann natürlich aus einer pessimistischen Perspektive immer eher recht haben als aus einer optimistischen Perspektive. Aber die Führungserfahrung, ich sag mal, der letzten 25, man muss fast sagen 30 Jahre, hat dazu geführt, dass ich wahrscheinlich, auch wenn ich gerne viel rede, einigermaßen zuhören kann und dann entwickelt man ein Gefühl. Und wenn die Jungs, und das ist mir wichtig, meine beiden Vertriebsleiter und Regionalverkaufsleiter 2-3 Mal das gemacht haben, dann werden sie sensibler und dann treffen sie bessere Entscheidungen.
Okay.
Und die können gar nicht so viel falsch machen, dass sie uns in Bedrängnis bringen. Deswegen ich traue mir das auszusprechen, sie sollen unfassbar viele Fehler machen. Solange es uns so gut geht, können sie unfassbar viel lernen. Wenn es uns mal nicht so gut geht, haben sie hoffentlich so viel gelernt, dass sie dann die richtige Entscheidung treffen.
Und Rücksprache halten. Ne? Ja. Rücksprache ist ja nichts Schädliches. Ne? Keine Entscheidung treffen ist schädlich. Ja. Und sag mal, wie viel Zeit verbringst du denn noch in den Läden? Ich weiß ja nicht, womit, welche Aufgaben du noch beschäftigt bist, aber bist du täglich in einem Laden oder in mehreren Läden oder bist du oder kann es auch sein, dass du eine ganze Woche in keinem einzigen warst? Oder?
Das kann leider passieren mittlerweile. Also als ich 2017 angefangen habe, gab es eine ganz klare Regel. Jeder Monat, jeder Laden. Mhm. Das hieß einmal im Monat nach Duisburg kutschen. Das hieß in dem Jahr irgendwie 85.000 Kilometer und 20 Kilo zunehmen. Die siehst du noch an mir. Ja. Also das muss man sagen, die ersten 2-3 Jahre waren wirklich Hölle. Ja. Und hätte ich nicht so eine tolle Partnerin gehabt, die sich A, selber beschäftigen kann und B, mir echt maximal den Rücken frei hält, dann wäre das nicht machbar gewesen, muss man einfach so sagen. Das hat sich natürlich verändert. Im Moment, jedes Jahr, so arbeite ich mein ganzes Leben, habe ich Schwerpunktthemen. In diesem Jahr ist das Schwerpunktthema B2B-Vertrieb, Dienstrad. Das Schwerpunktthema ist Social Media und Online-Kommunikation neu aufbauen. Und mein drittes Lieblingsthema ist eine Überarbeitung des Sortimentes. Ich will das mal so ausdrücken. Und da bin ich sehr, sehr stark gebunden, mit vielen Lieferanten zu sprechen, mit Startups zu sprechen über das Thema Social Media, über das Thema Online-Marketing, CRM-Systeme mir anzugucken und so weiter, dass ich in diesem Jahr echt wenig unterwegs bin. Ja, der alte Mann, sage ich immer, fährt auf alle Fälle auf alle Abverkaufsmessen mit. Da stehe ich an vorderster Front. Ich will den Begriff mal benutzen. Ich versuche auf den Abverkaufsmessen immer noch, mich mit dem Mike von hier unten, mit den Top-Verkäufern zu messen. Das klappt noch. 3 Tage kann ich mich dazu noch motivieren. Ich habe gar keine Ahnung vom Fahrrad. Aber ich mache das so wie mit dir heute früh. Ich stelle dir 5 Fragen und dann sitzt du auf dem Fahrrad und kommst mit einem Lächeln zurück. Dann suche ich dir 2 aus und mache eine Entscheidungsfrage. Die oder die? Und dann reden wir nur noch darüber, dass du es mitnimmst. Ja. So, das heißt, auch das unterscheidet uns und mich ganz persönlich total vom Fahrradhandel. Ich halte keine Vorträge über irgendeine Spannrolle an der Schaltung, die irgendwie Keramik gelagert ist. Das ist mir wurscht. Sondern ich versuche, die Bedürfnisse des Kunden herauszufinden und versuche dann, ein möglichst passendes Produkt, eine Auswahl von 2 oder 3, weil alles andere überfordert. Nach dem 6. Probefahrt kannst du nämlich das erste gar nicht mehr unterscheiden. Und dann, glaube ich, bin ich einigermaßen abschlussstark. Natürlich habe ich den Geschäftsführer-Inhaberbonus, den hast du einfach. Ja, ich beginne jedes Verkaufsgespräch ziemlich gleich, wenn das dazu kommt. Übrigens, wenn ich in den Filialen zu Besuch bin, bin ich immer Verkäufer. Ja, so. Und jetzt warst du heute früh zu Besuch, aber wenn der gesagt hätte zu mir, ich will das mal probefahren, der Kunde, hat er ja nicht, hätte ich ihm das Ding vom Haken geholt und hätte ihn draufgesetzt. Dann hätte ich natürlich heute wegen dir übergeben. Ich beginne das Verkaufsgespräch immer gleich. Jetzt hast du richtig Pech gehabt. Ich bin derjenige mit der wenigsten Ahnung. Ich bin nur zu Besuch aus Dresden, aber ich gebe mir Mühe. Das heißt, ich ziehe die Erwartungen so weit runter, dass schon die ersten 3 Fragen bei dem Kunden ein positives Erlebnis dazu führen. Und irgendwann komme ich dann vielleicht mal auf den Punkt, dass ich sage, naja, ich bin eigentlich der Geschäftsführer von Dresden. Ich wollte nur mal die Kollegen besuchen. Aber es ist ja cool, dass sie mir noch ein Fahrrad abkaufen. Und dann geht das recht schnell zur Kasse.
Ja, okay. Der Handel hat ja bewegte Zeiten hinter sich. Ich sehe das im Moment nicht mehr so kritisch, wie es mal war. Also wer durchgekommen ist, ist erstmal durchgekommen. Ich finde, es gibt viele Anzeichen, dass sich die Dinge verbessern könnten oder dass man auch vieles ausmachen kann, weil die Krisen, die man überwunden hat, die machen einen ja auch so ein bisschen stärker. Ne? Aber es ist trotzdem kein Selbstverständnis. Nach wie vor dieser Online-Bereich, der ist nun mal da und verändert das Kaufverhalten drastisch. Gibt es aus deiner Sicht irgendwie so ein, ja, wie soll ich das mal sagen, du hast es schon mehrfach eingeflochten, indirekt eine Empfehlung für Händler, wie sie mit solchen Zeiten zurechtkommen sollen? Bist du auch Berater, Coach für den Handel?
Ich bin ziemlich allergisch, wenn jemand mir versucht, von außen Tipps zu geben, der mein Geschäftsmodell nicht verstanden hat. Wenn jemand mein Geschäftsmodell verstanden hat und dann Tipps hat, dann bin ich hoch dankbar. Deswegen würde ich mir wirklich schwer tun, von außen Tipps zu geben, was grundsätzlich, und jetzt wird es ziemlich trivial, echt okay ist, wenn man seinen Kunden versteht und kennt. Und daraus kann man vermutlich Bedürfnisse ableiten Und wenn man dann versucht, seine Organisation, seine Produkte in dem Fall, wenn wir über Handel reden, oder seine Services in Richtung des Kunden auszurichten, dann, glaube ich, hat man nicht die allerschlechtesten Karten, egal in welchem Metier. Und der beste Teeladen wird überleben, es wird der beste Fahrradhändler überleben, Retail, und es wird auch der beste Optiker überleben, wenn er für die Kundengruppe, die Retail mag, als Showroom oder whatever ein Businessmodell hat, wo er in der Wertschöpfungskette so viel Wertschöpfung schafft, dass er davon leben kann. So, ich will das mal so abstrakt ausdrücken. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, da wird es in jeder Branche, auch egal ob Spielzeug oder was auch immer, wird es Konzepte geben.
Klar.
In bestimmten Regionen und zu bestimmten Zielgruppen, die hoch profitabel weiter Geschäft machen. Und ähnlich ist es ja bei uns auch. Ich bin übrigens relativ gut geschützt, weil das E-Bike doch jetzt nicht so ganz stark online läuft. Wenn man ehrlich ist, läuft es online gar nicht, sondern ist es eben sehr stark stationär. Aber ich bereite meine Organisation darauf vor, dass auch das sich mal verändern kann oder wird. Und ich bin auch gar nicht so traurig darüber, dass ganz viele Teile oder Zubehör online bestellt werden. Im Moment werden die Kosten für ewige Helmberatungen oder für irgendwelche Regenbekleidungsberatungen zu hoch im Retail. Das heißt, der E-Commerce kann sogar zum Teil eine Lösung sein, für den Retail werthaltiger zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch eine Beratung zu einem 9-Euro-Taschenbuch von einer halben Stunde wahrscheinlich nicht extrem werthaltig ist, aber vielleicht eine Lesung, mit der ich Geld einnehme, oder eine Weinverkostung, bei der ich vielleicht schaffe, hochwertige Bücher zum Thema Wein zu verkaufen, könnten vielleicht Lösungen sein. Also was nicht funktioniert, abschließend, ist hinterm Tresen stehen und warten, und das ist auch überhaupt gar nicht mein Charakter.
Nee, und ich finde deine Aussage gar nicht trivial, weil es geht immer um den Kunden, und ich habe ja nun auch viele Firmen kennengelernt und selber auch gearbeitet, und es gibt erstaunlich viele, die sich mit ihren internen Prozessen mehr beschäftigen als mit ihren Kunden. Angefangen bei den Führungskräften, die nicht mal wissen, was sie in der letzten Woche gut verkauft haben, und sich dann wundern, dass das Geschäft an ihnen vorbeigeht. Ne? Also insofern alles andere als trivial. Das ist die Grundvoraussetzung, um Handel zu machen, meiner Meinung nach. Robert, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben uns sehr lange unterhalten. Es war sehr spannend, von dir zu hören und deine Geschichte zu hören. Auch vielen Dank für deine Offenheit. Und ich wünsche dir weiterhin gute Geschäfte. Und dass das Zwischenziel war jetzt 2027, die 100 zu knacken. Ne?
Das ist das Zwischenziel. Wichtig ist, nicht nur mir, sondern dem gesamten Team wünschen wir beide ganz viel Kraft. Hinter so einem Erfolg, den wir hinter uns haben, stehen natürlich ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen.
Ja. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Ein paar habe ich ja hier schon kennengelernt.
Ne? Ich bedanke mich auf alle Fälle für die Einladung. Ja. Wolfgang, vielen Dank.
Sehr schön.
Ja, das war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs Zuhören, und dann bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao.